Woran denkst du, wenn du das Wort Vermögen hörst? Zum Beispiel, ne? Also man denkt an materiellen Reichtum. Vermögen ist materieller Reichtum in unserer Gedankenwelt üblicherweise. Es gibt aber ein Vermögen, das viel mehr wert ist als jeder materielle Reichtum. Der reichste Mann der Welt, dieser Computermensch, ist nichts dagegen, gegen dieses Vermögen, um das es heute Morgen geht. Wir haben das Thema gehört, der Reichtum der Herrlichkeit in den Heiligen, und das Vermögen oder die Vermögenskraft Gottes, die ja dahinter steckt, ist eigentlich Ziel dessen, was uns Paulus hier in Epheser Kapitel 1 schildert. Und ich möchte mal die Verse lesen, um die es heute Morgen geht. Epheser 1, 15 bis 19. Und wir wollen es mal hineinnehmen lassen in diese Argumentation und darauf achten, was dem Apostel Paulus durch den Heiligen Geist und den erhöhten Herrn wichtig war für uns persönlich, dass wir etwas mitnehmen heute. Also wenn wir heute nach Hause gehen, wollen wir etwas mitnehmen für die nächsten Tage, bis uns wieder der Geist durch das Wort ermuntert. Und ich denke an zwei ganz besondere Stellen, die nachher noch kommen, die uns das deutlich machen, dass das ganz praktische Auswirkungen hat. Also uns den Glauben, den wird ja manchmal nachgesagt, mit den Worten eines Philosophen, Religion ist Opium für das Volk. Also wir beruhigen uns mit diesen geistlichen Herrlichkeiten, die es ja gar nicht gibt, und weil wir sonst arme Hunde sind, tun wir so, als wären wir reich, und damit können wir das Leben hier einigermaßen ertragen. Das steckt ja dahinter. Also man unterstellt uns, wir leben in einer Fantasiewelt, die es gar nicht gibt, und haben eigentlich gar nichts davon, sondern beruhigen uns damit nur. Ne? Also Placebo, würde man medizinisch sagen. So, also Epheser 1, 15 bis 19, kannst selbst herausfinden heute Morgen, ob das so ist, ob wir das als Opium betrachten, als schmerzlinderndes Mittel für die Drängnisse dieser Zeit, oder ob das Wirklichkeit ist, ob das in deinem Leben Ausstrahlung hat, wie wir auch in der Einleitung gehört haben. Also Epheser 1, Vers 15. Deshalb auch ich, hörend von eurer Treue in dem Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen, ruhe ich nicht. Warum? Für euch zu danken, gedenkend in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und der Enthüllung in seiner Erkenntnis. Als erleuchtet wordene bezüglich der Augen eures Herzens, damit ihr wahrnehmt, welche die Erwartung seiner Berufung ist, welcher der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und, ist noch nicht zu Ende, welche die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung der Haltekraft seiner Stärke. Klingt vielleicht etwas fremd für dich, wenn du das noch nicht so gehört hast. Aber wer mich kennt, weiß ja, dass ich da hemmungslos bin und das gerne sehr wörtlich nehme, was da steht. Und du wirst merken, vor Lauf des Gesprächs auch heute Morgen, dass das ganz gewaltige Aussagen sind, die da stehen. Also Paulus fängt an mit diesen Worten, nachdem wir ja schon auch die ersten Verse vor einigen Wochen hier behandelt haben und festgestellt, was wir für ein Glaubenskonto haben, führt er uns jetzt auf diese Höhe und sagt in seinem Gebet, das ist ja das sogenannte erste Gemeindegebet, wie es üblicherweise bezeichnet wird, sagt in seinem Gebet etwas, dass er will, dass der Geist uns etwas beibringt, nämlich dass wir etwas wahrnehmen von all dem, was hier geschildert wird. Darum geht es heute. Er fängt an damit und sagt, also ich bete für euch, weil ich von eurer Treue gehört habe. Also es gibt Glaubende oder Treue, Land auf, Land ab. die auch bekannt sind und die, wie im ersten Jahrhundert, Paulus an die Thessalonicher schreibt oder an die Römer, die er gar nicht kannte, euer Glaube ist wie ein Echo durchs Land geschollen, sagt man da. Und dieser Glaube hat sich verbreitet und ist bekannt geworden. Also die Treue der Christen im ersten Jahrhundert ist bekannt geworden. Und diese Treue, um die es geht, die die Grundlage seiner Argumentation ist und der Beginn seines Gebetes, dass er sagt, ich habe gehört von eurer Treue in dem Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen. Das wird schon schwierig. Das sehen wir gleich noch. Also die Treue ist die Grundlage auch für die Liebe. Und wenn wir bei Petrus gucken, wir haben ja vor längerer Zeit schon im Hauskreis und auch hier diese Stufenleiter in 2. Petrus 1, Verse 5 bis 7 betrachtet. Die fängt ja bei der Treue an, das ist die unterste Stufe, also der Glaube, die Treue, und führt bis hin zur Gottesliebe. Und dazwischen ist auch noch die brüderliche Freundschaft, also die Liebe zu den Brüdern. Wir brauchen also als Grundlage für das Erreichen dieser Gottesliebe den Glauben oder die Treue. Die Treue ist die Grundlage zu all dem. Und das macht Paulus ja deutlich, indem er dabei ansetzt und sagt, ich habe von dieser Treue gehört und deshalb bete ich für euch, weil ihr so treu seid, dass ihr jetzt auch endlich begreift, was ihr in dieser Treue geschenkt bekommen habt. Ihr seid nicht nur treu, sagt er, sondern ihr habt auch Liebe zu allen Heiligen. Die Liebe zu allen Heiligen. Ich glaube, die Jünger, die Glaubenden im ersten Jahrhundert, die Jünger Jesu, die Lernenden, also die, die alle gelebt haben, auch um Golgatha herum und danach, haben diese Worte Jesu in Johannes 13, 34 und 35 wohl ernst genommen, wo er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Auf das gleich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt, und dann daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger oder meine Lernenden seid, wenn ihr Liebe unter euch habt. Also diese Liebe, die die Glaubenden hatten, gemäß dem Gebet des Paulus hier, war bekannt. Sie war nachvollziehbar, fühlbar, erkennbar. Ganz deutlich wird das auch im Philemonbrief. Da sagt der Paulus aus dem Gefängnis heraus zu dem Philemon, der ja diesen entlaufenen, nichtsnutzigen Onesimus, so heißt das, wieder aufnehmen sollte. Zudem sagt Paulus, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben, also der Treue höre, die du zu dem Herrn Jesus hast und hinein in all die Heiligen. Also das war ein Philemon, heißt er, der Liebende. Es war also ein Bruder im ersten Jahrhundert, der vielleicht auch materiell reich war. Und er hatte aber Liebe zu all oder hinein in all die Heiligen, sagt Paulus. Und deswegen hat er gesagt, glaube ich, jetzt nimmst du auch den Onesimus wieder auf. Das ist eine andere Geschichte. Wichtig ist, dass wir erkennen, warum ist es möglich, dass Menschen wie du und ich, wie Philemon und die Jünger Jesu, Liebe hinein in all die Heiligen haben können. Da kommen wir an die Stelle, wo wir am Eingang schon gehört haben von unserem Bruder Reinhold, im 1. Johannes 4, Vers 16, er hat es aus dem Johannesbrief gelesen, aus den ähnlichen Gedanken. Die Begründung von Johannes, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, welche Gott in uns hat. Die meisten Bibeln schreiben zu uns. Dort steht wörtlich, in uns hat. Es ist noch mehr. Die Liebe, die Gott in uns hat, denn Gott ist die Liebe und der in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also warum können wir die Brüder lieben? Warum kann ich all die Heiligen lieben? Warum kann Paulus sagen, ihr liebt die Heiligen, alle? Weil die Gottesliebe in uns ist, sagt Johannes, 1. Johannes 4, 16. Weil die Liebe Gottes, weil Gott Liebe in uns hat. Also Römer 5, Vers 5 heißt da, der Geist hat die Liebe in den Herzen ausgegossen, also muss sie doch da sein. Also ist es nicht meine Anstrengung und meine Liebe, sondern es ist die Gottesliebe, die mich befähigt, die Heiligen zu lieben. Und der zweite Grund, 1. Johannes 5, ebenfalls Vers 1, Jeder, der glaubt und treu ist, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt worden. Ich glaube, das ist unser Bruder Eugen sein Lieblingsvers. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir, wenn sie heißt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, aus Gott gezeugt, was das Wort Glauben bedeutet. Also ich kenne ja eine Menge Leute, die sagen, wenn du die fragst, glaubst du an Jesus, sagen die ja. Die meinen aber gar nicht Jesus, sondern die reden von einem Engel. Also wir müssen aufpassen, ist das der Jesus der Bibel, an den er glaubt? Und ist das Wort Glaube, was er auch treuer heißt, in seinem Leben Wirklichkeit? Nämlich, ist er diesem Jesus, von dem die Bibel redet, treu? Dann ist er aus Gott gezeugt. Keine Frage mehr. Gut, und jetzt lese ich euch mal vor, was Heinrich Langenberg zu dem Vers sagt, Liebe zu allen Heiligen. Er hat es ja drastisch formuliert, deswegen, ich möchte das nicht selber so deutlich sagen. Die gemeindemäßige Liebe beschränkt sich nicht auf einen engeren Kreis, in welchem sie sich besonders zu Hause fühlt, sondern umfasst alle Heiligen. Das heißt, die Gemeinde Gottes in ihrem universalen Umfang und Charakter. Zu allen Heiligen gehören nicht nur die uns sympathischen, die zu unserem engeren Kreis gehören, sondern auch die wunderlichen, die schwachen Heiligen. Ja, da wird es manchmal schon schwierig, ne? Zu allen Heiligen, auch zu den wunderlichen, sodass wir diese Liebe haben. Aber wir wissen ja, oder haben eben gelernt, es ist die Gottesliebe, die in uns das fertig bringt und nicht unsere eigene. So, und deswegen sagt Paulus weiter im Vers 16, weil ihr so treu seid, weil ihr Liebe zu allen Heiligen habt, deswegen ruhe ich nicht, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken. Er ruht nicht, an all die Versammlungen zu denken. Wenn wir seine Briefe lesen, fällt das überall auf, Kolosserbrief auf, fast die gleichen Worte. Er hört nicht auf, zu danken für die Geschwister, für die Brüder im ersten Jahrhundert. Und das hat sogar so weitreichende Folgen bei Paulus, dass er das sogar den Römern schreibt in seinem Brief. Er hat ihn noch nie gesehen. Er war noch nie in Rom und schreibt ihnen einen Brief und sagt, ich danke meinem Gott, betrifft euch allen, da euer Glaube verkündet wird in dem ganzen Kosmos. Also der Glaube der römischen Christen ist bis nach Asien gedrungen, wo Paulus ja unterwegs war. Und hat ihn erreicht. Also und jetzt dankt er für diese Brüder, die er gar nicht kennt. Ist das nicht herrlich? Also wir haben ja auch eine ganze, also die meisten kenne ich nicht. Ich persönlich, geht euch wahrscheinlich ähnlich. Wir kennen ja im Laufe des Lebens immer mehr Geschwister, aber die meisten werden wir nicht kennen. Können wir in unseren Gebeten für all die Glaubenden auf der ganzen Erde danken, dass Gott ein so kraftvolles und wirkungsvolles Zeugnis in lebenden Menschen gestaltet, sodass sogar die unsichtbare Welt ins Staunen gerät. Und das ist ja unsere Aufgabe als Leibesgemeinde, dort ein Zeugnis zu geben. Ja, also wir erkennen hier den Beweggrund des Paulus. Ihm ist es ganz wichtig, dass er aufgrund der Treue und Liebe der Geschwister für sie betet, an sie denkt, mit einem ganz bestimmten Ziel. Und darum geht es uns heute Morgen hier. Wir wollen ja wissen, warum macht er das? Warum sollen wir das machen? Was könnte denn der Anlass unserer Gebete für unsere Brüder sein, wenn wir genauso denken wie Paulus? Was betet er denn? Vers 17. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch was gebe. Das will er. Was soll er uns denn geben? Geist der Weisheit und der Enthüllung in seiner Erkenntnis. Da müssen wir uns etwas näher mit beschäftigen. Also zunächst mal zu dem Vater der Herrlichkeit. Wir haben ja schon etwas gehört von dem Vater der Herrlichkeit. In Johannes 1, jetzt komme ich zu der Stelle, ich will die mal lesen, wie es Pleiderer ausgedrückt hat. Der Mann hat ja in seiner blumigen Sprache, aber oft die Kernaussagen des Wortes auf den Punkt gebracht. All das, was sich andere nicht trauen, wirklich hinzuschreiben, hat er mit etwas Umschreibung ganz wirklich benannt. Also Johannes 1, Vers 14 heißt, dass ein grundsätzlicher Gedanke, wenn es um die Herrlichkeit des Vaters geht, also den Vater der Herrlichkeit, von dem Paulus hier redet, der uns was beibringen soll oder uns was bewusst machen soll. Er sagt das Wort, und das Wort, was die Herrlichkeit betrifft, und das Wort Fleisch wurde es und fing an, seine Hüttenwohnung, also sein Zelt, zu haben bei uns. Und wir schauten seine Herrlichkeitsausstrahlung, nennt es Pleiter. Eine Herrlichkeitsausstrahlung als eines einzig Geborenen vom Vater, gefüllt mit Gnade und unvergesslicher Wahrheit und wichtig Wesenhaftigkeit war er. Das muss man mehrmals lesen. Das erinnert auch an Hebräer 1. Also das Wort, der Sohn, die Herrlichkeit des Vaters in Person, wesenhaft, ist also hier als Fleisch erschienen und wir haben ihn wahrgenommen. So sagt Johannes. Werk der Verklärung, wir haben es schon gehört, ich komme nachher nochmal drauf, auch beim Petrus, weil das einen ganz bestimmten Grund auch hat für uns. Also ist die Herrlichkeit Gottes in Person der Christus und damit ist die Herrlichkeit Gottes wesenhaft. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir die Wesenhaftigkeit aller göttlichen Belange in unserem Leben erkennen. Bei Gott ist alles wesenhaft. Es gibt nicht ein Wissen oder eine Theorie, sondern es ist alles wesenhaft, was uns betrifft. Und die Herrlichkeit Gottes ist wesenhaft in Christus. Wenn wir in Christus sind und er in uns, dann haben wir diese Herrlichkeit. Punkt, Amen. Jetzt können wir nach Hause gehen. Aber da gibt es noch mehr Beweise, die wollen wir uns auch anschauen. Versteht ihr? Das müssen wir doch mal beim Wort nehmen, auch in unserem Leben, in deinem und meinem Leben. Das muss Wirklichkeit werden in unserem Inneren, diese Gewissheit. Deswegen betet ja mal, ich will endlich, dass wir das wahrnehmen. Zu dem Wort muss ich dann noch was sagen. Also, jetzt zu dieser Herrlichkeit noch 8 Punkte, die kurz aufgeführt uns die Gewaltigkeit dieser Herrlichkeit, dieser wesenhaften Herrlichkeit in uns deutlich machen. Vor Golgatha hat Jesus gesagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, Lukas 9, 26, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Vor Golgatha sagt Jesus, er kommt in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und zielt natürlich auf den letzten Tag, bevor das Millennium beginnt. Also er kommt in seiner Herrlichkeit, zum Gericht, zum Holen der Heiligen und all diese Vorgänge, die da passieren. Und nach Golgatha nimmt Paulus darauf Bezug, Römer 6, Vers 4, und sagt uns, wir wurden daher zusammen mit ihm begraben durch die Taufe hinein in den Tod, auf dass ebenso wie Christus aus Erstorbenen erweckt wurde, wie durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also die Herrlichkeit des Vaters kommt zur Wirkung in dem Christus, als er als Mensch auf dieser Erde war, schon mal auf dem Berg der Verklärung. Jesus selber sagt, das wird Herrlichkeit, wenn ich dann nach Golgatha vom Vater wiederkomme, dann habe ich die ganze Herrlichkeit, um Heilsgeschichte zu machen. Und Jesus sagt, und diese Herrlichkeit war es, die den Christus hat auferstehen lassen. So, es geht aber noch weiter. In 2. Korinther 4, Vers 6, ganz langsam, da sagt uns das Wort, jetzt, das uns betrifft, dich und mich. Pass auf. Denn der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, das klingt schon gut, aber es geht weiter, dieser ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Wozu? Zum Lichtglanz der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ist das Theorie? Oder ich weiß, wir leben noch hier, ne? Und wir haben auch Drängnisse und all die Dinge. Ich bin auch nur ein Mensch wie ihr, kein bisschen besser. Und trotzdem, in den 20 Jahren, wo ich jetzt Bibel lese, so wie es da steht, muss ich sagen, ist ein Herrlichkeitsreichtum gewachsen in mir selber. Ich kann das nur von mir sagen, du musst das von dir sagen können. Der dir die Fähigkeit gibt, belanglose Dinge dieses Kosmos auch als solche zu sehen. Und belanglose Dinge dieses Kosmos gibt es viele, die oft sehr wichtig genommen werden. Aber wir dürfen aufgrund des Lichtglanzes der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen all das anders beurteilen. Stehst du, darauf kommt es an. Ich werde genauso krank wie die anderen Leute. Wenn ich kein Geld habe, kann ich mir auch kein Brot kaufen. Genau wie die anderen Leute. Dazu komme ich nachher noch, weil das Unsinn ist. Das wird uns nie passieren. Und das will ich, dass ihr das mitnehmt, auch die nächste Woche. Dazu kommen wir noch. Also machen wir uns das bewusst, was für eine gewaltige Energie, wir kommen noch zu den vier Kräften im Vers 19, ich habe sie schon gelesen, in uns wirkt. Das ist nämlich eine reine Frage des Sich-Bewusst-Lernens der göttlichen Kraft in meinem Inneren. Hat nichts mit Esoterik zu tun, das gleich vorweg zu sagen. Ich werde manchmal beschuldigt, ich würde Esoteriker sein, habe ich schon gehört. Und wenn ich das Wort biblisch nehme, muss ich sagen, ja, was heißt denn das? Eso, von innen, also die ganze Gotteskraft wirkt in unserem Inneren. Das ist immer Esoteriker wegen mir, wenn ich das biblisch fasse. Aber ich halte nichts davon, das aus eigener Kraft zu machen oder aus Kraft anderer Geister, sondern hier geht es um die Gotteskraft, die ist in unserem Inneren. Und da bin ich gerne ein biblischer Esoteriker, weil ich weiß, in mir ist die ganze Gotteskraft. Gut, also das zur Klarstellung. Man muss manchmal das auch deutlich sagen, damit es keine Missverständnisse gibt. Nächster Punkt. Petrus schreibt das Ähnliche. Er sagt 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Vermögenskraft, seine Dynamis uns alles zum Leben und zum Gottwohlehren geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berief, in eigener Herrlichkeit und Tugend. Also Petrus ist der gleichen Meinung. Oder Epheser 3, Vers 16, den Vers hören wir heute mindestens noch dreimal, aus ganz bestimmten Gründen, nämlich da kannst du von verschiedenen Gesichtspunkten aus etwas beweisen. Der Beweis hier ist, die Herrlichkeit Gottes gibt Vermögenskraft und Haltekraft. Epheser 3, 16, auf das er euch gebe, ist nämlich das andere Gebet des Paulus, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Vermögenskraft Halt haben zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Verstehst du das? Der innere Mensch, der neue Mensch, das von Gott gezeugte, gibt uns die göttliche Vermögenskraft hier in diesem Leben. Das ist die Erkenntnis des Paulus, die ihm der Geist geschenkt hat. Jetzt noch von einer ganz anderen Sicht diese Herrlichkeit. Es geht um den Vater der Herrlichkeit, ich will nochmal daran erinnern, Epheser 1, 17, der uns was geben soll. Wir müssen erstmal begreifen, was das für eine Herrlichkeit ist, die da wirkt, damit wir auch begreifen, was das ist, was wir dann bekommen, was wir erkennen sollen. Er vergleicht das in 2. Korinther 3 mit dem alten Bund. Da sagt er, wenn, 2. Korinther 3, Vers 7, wenn aber der Dienst des Todes, der in Buchstaben, Vorschriften, in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, also der alte Bund, die 10 Gebote, alles was damit zu tun hat, geschah in Herrlichkeit, sagt er hier. Vers 8, wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit sein? Wie viel mehr? Vers 9, wie viel mehr ist der Dienst der Gerechtigkeit überfließend in Herrlichkeit? Das haben die Israeliten gemacht, die hatten da Angst vor der Herrlichkeit Gottes. Gott hat gesagt, kommt nicht an den Berg, da werdet ihr sterben. Meine Herrlichkeit kann nicht in eurer Mitte sein, da würdet ihr umkommen. Nur Mose durfte dahin. Oder also als der Stift zu mir kam, Reinhard hat es die Woche schon im Hauskreis erwähnt, hat er gestrahlt. Ja, warum denn? Weil seine Haut zu Licht geworden ist. Und die Haut hat ja die gleichen Buchstaben bis auf einen. Also wir haben auch hier im Hebräischen die wunderbare Gegenüberstellung. Herrlichkeit Gottes wirkt hinein, ist in unsere fleischliche Existenz. Und deswegen sagt Paulus hier im Vers 11 noch, wie viel mehr ist das Bleibende in Herrlichkeit? Und das Bleibende ist ja der neue Bund in seiner Zielgebung, Liebe Gottes. Das ist ja das Ziel. Die drei Bleibenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, wird es üblicherweise gesagt, Treue, Liebe, Erwartung, sage ich gerne, weil das alles drei Gottesbegriffe sind. Diese wesenhafte, göttliche Darstellung in Liebe, Erwartung und, schon wieder vergessen, Treue, Glaube, ist das Ziel der ganzen Schöpfung, versteht ihr? Und deswegen müssen wir die gewaltige Größe dieser Herrlichkeit erstmal verstehen, um die es hier geht. Kolosser 1, 11, der nächste, der siebte Text, da sagt er hier, die Haltekraft seiner Herrlichkeit gibt uns auch die Dynamis Gottes, dass ihr ferner mit allem Vermögen gemacht werdet, betet Paulus, Kolosser 1,11, entsprechend der festhaltenden Kraft seiner Herrlichkeit. Also, wenn du mal die Stellen liest, wo es um die Gotteskräfte geht und um seine Herrlichkeit, dann musst du dir Zeit nehmen für, das ist umwerfend. Also, das ist so gewaltig. Und deswegen, ich mache das ja ab und zu ganz gern, um auch mal nicht nur mir, sondern auch den Hörern deutlich zu machen, was uns entgeht, wenn wir die Bibel zu oberflächlich lesen. Der letzte Text ist das Ziel der ganzen Schöpfung, Römer 8, 21. Was soll mit ihr passieren? Sie soll freigemacht werden zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und diese Herrlichkeit ist die Gottesherrlichkeit, diese wesenhafte Herrlichkeit, über die wir die ganze Zeit jetzt gesprochen haben. Also da ist nichts ausgenommen. Jetzt führt Herr Paulus fort in seinem Gebet, Epheser 1,17, er hat die Herrlichkeit geschildert, die Herrlichkeit des Vaters. Diese gewaltige Herrlichkeit, über die wir eben geredet haben, soll jetzt etwas machen mit uns. Sie soll etwas machen, nämlich er soll uns in dieser Herrlichkeit Geist der Weisheit und der Enthüllung seiner Erkenntnis geben. Jesaja 11, Vers 2 wird ja prophetisch auf den Christus verwiesen und dort von diesem siebenfachen Geist Gottes gesprochen. Der Geist, auf ihm ruht der Geist, heißt es dort, Jahwehs, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstehens und des Rates und nochmal langsam, auf ihm ruht der Geist Jahwehs, der Geist der Weisheit und des Verstehens, der Geist des Rates und der Ermächtigung und der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwehs. Also wir haben ja drei Doppelpaare und in der Mitte, denk an den siebenarmigen Leuchter, die mittlere Röhre ist der Geist Jahwehs und drumherum sind diese auf jeder Seite drei, ist immer verbunden, eine Röhre ist sozusagen mit der, also eine Röhre hat zwei Enden, die haben dann die Leuchten, die Flammen und diese beiden Röhren haben immer diesen Geist hier zur Grundlage. Arthur Muhl hat mal eine Grafik gemacht, die meisten kennen die von euch, und hat das dann noch etwas prophetisch ausgelegt. Also da ist der Geist der Weisheit und des Verstandes, ist eine Röhre ist der Geist des Rates und der Kraft und der andere Geist der Erkenntnis und Furcht der Wesen. Und dieser Geist der Weisheit, sagt Paulus hier in seinem Gebet, Epheser 1, Vers 17, soll uns etwas beibringen. Merkst du etwas? Paulus sagt nicht, betet um das Kommen des Geistes. Ich höre manchmal Lieder, auch in dem einen oder anderen Kreis von uns, auch in der Rosa ist es schon gesungen worden, komm, Heiliger Geist, und mach irgendwas, ich habe es vergessen. Das halte ich für absolut daneben, weil es gibt keinen biblischen Grund dafür, um das Kommen des Geistes zu bitten. Das macht Paulus hier auch nicht. Sondern es geht darum, Epheser 1, Vers 13 hat das ja geschildert, die Verse vorher. Wir sind in und mit dem Geist versiegelt. Also wenn ich mit dem Geist versiegelt bin und der Geist in meinem Herzen die Liebe Gottes ausgegossen hat, dann ist er doch schon da. Ich kann doch nicht um das Kommen des Geistes bitten, wenn ich ihn schon habe. Umkehrschluss, entweder die das singen, wissen nicht, was sie singen, oder sie haben noch keinen Geist, damit sie um das Kommen des Geistes bitten. Also es geht daher nicht darum, dass wir um das Kommen des Geistes bitten, sondern es geht darum, dass wir darum bitten, dass dieser Geist der Weisheit uns wachstümlich hineinführt in die Enthüllung seiner Erkenntnis. Das schreibt Paulus hier im Vers 17. Und in Vers 5, Vers 18 sagt er, ihr seid vervollständigt im Geist. Damit ist auch hier das Wachstum angekündigt sozusagen. Also wir beten um die Vervollständigung des Geistes, was Weisheit und Enthüllung in seiner Einswerdung, heißt ja Erkenntnis, Einswerdung betrifft. Also Erkenntnis, um das nochmal zu definieren, ist Wissen, mit dem man sich eins gemacht hat, und dass sich daher lebensmäßig auswirkt. Also Erkenntnis, nochmal, ist ein Wissen, mit der man sich eins gemacht hat und das sich dann lebensmäßig auswirkt. Und damit ist wieder das Wachstum definiert, um das es hier geht. Also Paulus betet darum, dass dieser Geist, den wir besitzen, der Geist der Weisheit, uns etwas gibt, nämlich Erkenntnis der Enthüllung oder Enthüllung der Erkenntnis Gottes. Und das ist Erkenntnis wesenhaftes Einssein. Also die Gotteswesenhaftigkeit sollen wir verstehen in unserem Leben. Das ist Ziel des Geistes, da soll er uns helfen. Also haben wir ihn. Wir haben diesen Geist. Wir sind davon umgeben und er ist in unserem Inneren. Wenn ich das doch weiß, dann muss doch dieser Geist auch in meinem Leben etwas bewirken. Und deswegen betet ja Paulus hier, dass das endlich geschieht, dass ich etwas wahrnehme von dieser gewaltigen Kraft. Der Geist Gottes, seine wirksame Kraft, Jesus sagt mal in Johannes 16, ich nehme vom Vater und der Geist nimmt von mir. Also alles, was der Geist macht, ist auch vom Vater. Wir haben also hier diese durchgängige Linie durch das göttliche Wirken über das Wort und den Geist. Und jetzt betet Paulus weiter im Vers 18 und sagt gleich noch unseren Stand von an. Also er sagt hier, wie sind wir? Wir sind erleuchtet worden. Grammatisch Partizip passiv. Das heißt, um es zu verstehen, Gott hat was gemacht mit uns. Er hat Licht benutzt und hat was gemacht mit uns. Und jetzt sind wir erleuchtet. Aber nicht, weil wir es gemacht haben, sondern weil er es gemacht hat. Also als erleuchtet worden bezüglich der Augen eures Herzens, betet er. Und will was? Vers 18. Damit ihr wahrnehmt, welche die Erwartung seiner Berufung ist und welcher der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Mit anderen Worten, er will nicht nur, dass wir was wissen. Ich erkläre das Wort wahrnehmen gleich. Er will, dass wir etwas wahrnehmen von dieser göttlichen Herrlichkeit, von diesem Herrlichkeitsreichtum, den wir besitzen. Nicht den wir mal kriegen, irgendwann. Also, fangen wir ganz vorne an. Wir sind erleuchtet worden. Wie denn? Wie wird man denn erleuchtet? Er hat doch gesagt, ihr seid erleuchtet worden. Also, das hat jemand gemacht. Er hat uns erleuchtet. In 2. Timotheus 1, Vers 10, ein Hinweis. Die Gnade Gottes nun ist offenbart worden durch das Auferscheinen unseres Retters Christus Jesus, der den Tod bleibend herabunwirksam gemacht hat, aber, Achtung, Leben und Unverderblichkeit ans Licht gebracht hat, wodurch? Durch das Evangelium. Also wie sind wir erleuchtet worden? Einmal durch das Evangelium. Evangelium, Wohlkunde, gute Nachricht, Botschaft von der auferschienenen, wesenhaften Gnade Gottes, die wieder der Christus ist. Das ist es, was uns erleuchtet hat nach 2. Timotheus 1, Vers 10. Ein anderer Text, 2. Korinther 4, Vers 6. Woher kommt diese Erleuchtung? Denn der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, dieser ist, ich habe es heute schon mal gelesen, in unseren Herzen aufgeleuchtet zum Lichtglanz der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er hat das Evangelium benutzt und ist mit seiner Herrlichkeit durch dieses Evangelium in uns aufgeleuchtet. Und jetzt komme ich zum Petrus, das was der Reinhold in der Einleitung gesagt hat. Der Petrus wird ja manchmal so klein geredet gegenüber dem Paulus. Vorsicht! Der Petrus hat vor Paulus die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. 2. Petrus 1, schließlich Vers 19 jetzt. Er hat bis 18 gelesen. Das hat ja gepasst, ne? Gut. Aber wir hätten mir auch nichts ausgemacht, wenn wir 19 gelesen hätten. Das ist kein Problem. Also, was steht in Vers 19? Wir haben das prophetische Wort bestätigt. Ja, warum denn? Weil sie den umgestalteten, verherrlichten Christus gesehen haben, zusammen mit Mose und Elia. Das war der Grund. Sie haben das prophetische Wort bestätigt. Was hat das jetzt mit Licht zu tun? Da musst du weiterlesen. Und wir tun ideal, darauf zu achten, auf das prophetische Wort, wie? als auf eine Leuchte, die an einem düsteren Ort scheint und so weiter. Den Rest sparen wir da so umstritten. Also, das prophetische Wort erleuchtet uns. Was haben wir jetzt für drei Leuchten? Das Evangelium, Gott selber und das prophetische Wort. Ja, was wisst ihr denn noch? Das ist doch mehr, als du vertragen kannst als normaler Mensch. Da muss man sich erstmal mit beschäftigen, da muss man erstmal hineinwachsen. Und jetzt hat Paulus die Bitte, dass wir davon etwas wahrnehmen. Die meisten Bibeln schreiben mir, damit ihr wisst, ja, das ist schon gut, also wenn ich viel weiß, ist auch gut. Aber dieses Grundtextwort hier hat nichts mit Wissen zu tun, als Anhäufung von Informationen in meinem Gehirn, sondern dieses Wort, was hier steht, hat etwas mit der Wahrnehmung zu tun, etwas mit den Sinnen wahrnehmen. Oder eine andere Bezeichnung ist etwas, eine Beziehung zu etwas haben. Ich will euch das gleich veranschaulichen und erklären mit einem negativen Beispiel, damit wir das gut verstehen. Denkt an das Nationengericht in Matthäus 25. Da sagt Jesus ganz am Ende zu den Böcken Folgendes. Er sagt zu den Böcken in der Elberfelder Bibel, ich kenne euch nicht. Das Wort für kennen ist dasselbe Wort, was hier beim Paulus steht in Epheser 1, Vers 18, damit ihr etwas wisst, wie Elberfeld schreibt. Also hier sollen wir etwas wissen und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Also wenn ich Wissen und Kennen jetzt so lese, verstehe ich so ungefähr, was da gemeint ist. Wenn ich aber überlege, man muss ja überlegen, ein wenig ist gestattet beim Lesen, wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht, das kann eigentlich nicht sein. Er hat sie doch gekannt. Er kennt alle. Deswegen hat er sie doch sortiert, nach links und rechts. Sondern hier heißt es anders, das Wort, was dort für mit Kennen übersetzt wird. Er hat gesagt, ich nehme euch nicht wahr, oder ich habe keine Beziehung zu euch. Das ist der Grund. Deswegen sind sie aussortiert. Ich habe keine Beziehung zu euch. Also wenn wir das Wahrnehmen oder das Wort in der Bedeutung von Wahrnehmen oder eine Beziehung zu etwas haben, verstehen, heißt es doch, Paulus bittet hier in Epheser 1, Vers 18, dass er möchte, dass wir etwas wahrnehmen von der Erwartung der Berufung und dem Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes in den Heiligen. Das ist der Wunsch. Also das sollen wir wahrnehmen, eine Beziehung dazu entwickeln. Nicht nur zu wissen, das steht hier, sondern das muss sich im Leben auswirken, wesenhaft werden. Das ist der Wunsch des Paulus. So, und jetzt, was ist das für eine Erwartung? Also, damit ihr wahrnehmt, welches die Erwartung seiner Berufung ist. Hoffnung wird üblicherweise gesagt, ist mir zu schwach. Also, das Wort, was hier steht, hat es mit Sicherheit zu tun. Das ist eine gesicherte Erwartung. Das ist etwas, was wirklich passiert. Wenn ich das nur hoffe, ist das ja zweifelhaft. Ich sage gerne, ich hoffe, der Bus kommt. Wenn ich an der Haltestelle stehe, wenn er nicht kommt, habe ich Pech gehabt. Und das ist Hoffnung. Also Erwartung ist, ich erwarte, dass der Bus kommt. Das kannst du aber hier nicht, weil wir leben hier auf dieser Erde, da kann eine Panne haben oder sonst irgendwas passiert sein. Der kommt nicht. Also biblisch ist das mehr als nur Hoffen. Biblisch ist das eine gesicherte Erwartung. Das hat mit Sicherheit zu tun. Und wir sind ausgerichtet, Titus 2, Vers 13, auf die glückselige Erwartung und Auferscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. Also wie eine Antenne sind wir ausgerichtet, empfangsbereit für die Herrlichkeit und die glückselige Erwartung in Verbindung mit Christus. Und hier erkennen wir wieder das Wachstümliche. Paulus betet, ich möchte, dass ihr das endlich begreift. Also ihr habt schon alles, aber es ist wachstümlich bis hin zur Erfüllung. Denkt an Römer 8, Herrlichkeit für die ganze Schöpfung. Oder 8,23, wir müssen noch freigelöst werden aus unserem Körper. Wir haben das alles, aber noch nicht in Vollendung. Es ist wachstümlich. Und deswegen spricht er auch in Römer 8, Vers 17 von der künftigen Herrlichkeit. Oder im 2. Korinther 3, Vers 18, den Vers will ich noch lesen, weil das so wichtig ist, uns dieses Wachstümliche in der Erwartung hin zu dieser Herrlichkeit deutlich macht, wenn er sagt, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist ist. Also die Erwartung der Herrlichkeit ist also nicht im Sinne von, vielleicht kriege ich das mal, sondern es ist eine gesicherte Erwartung, die ich jetzt schon habe, in die ich aber wachstümlich hineingeführt werde. Die Erwartung ist weggelegt in den Himmel, Kolosser 1, Vers 5. Und Petrus nennt es, wir sind wiedergezeugt hinein in lebende Erwartung, 1. Petrus 1, Vers 3. Also die Schrift macht auch uns für die Erwartung ein ganz bestimmtes Bild. Sie sagt, diese Erwartung ist etwas, was wir ganz sicher schon haben, nur dass ich wachstümlich ausbreitet oder wächst hinein bis in die vollendliche Erfüllung. Und wenn das doch so ist, dann kann ich doch hier über diese Erde mit ganz anderem Christusbewusstsein laufen, als jemand, der nicht weiß, dass das eine gesicherte Erwartung ist, sondern hofft, dass er irgendwann mal irgendwas von Gott bekommt und sich anstrengt, das auch noch zu erhalten. Sondern wir drehen den Spieß um, machen es wie Paulus und sagen, ich möchte endlich, dass ihr wahrnehmt, was ihr alles schon habt, auch wenn das noch wächst. Aber ihr habt es schon. Und dann spricht er von der Berufung, die Erwartung der Berufung. Berufen, was ist denn Berufung? Wir sind berufen hinein in einen Leib. Und sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 15, ist der Christusleib. Und dann sagt er noch etwas mir ganz wichtig, und zwar in 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Wir sind hinein, steht es mal, wozu er euch berief, berufen, wozu? Durch unser Evangelium. Hinein, das ist ein Wort, was du vielleicht noch nie gehört hast, aber macht ja nichts draus, ich erkläre es gleich. Ihr seid berufen hinein in Umschirmung machendes der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Die habe ich mal Freitag abgeguckt, weil da hat es so ähnlich geschrieben, es hat mir sehr gefallen. Die Dauerübersetzung schreibt, umgetanes, und wörtlich heißt es dort, etwas, was rund um uns herum getan ist. Wie will ich das im Deutschen ausdrücken? Das Grundtextwort sagt, es ist etwas um mich herum getan. Also wir sind berufen hinein in um uns herum getane Herrlichkeit. Das steht hier im Grundtext. Und deswegen habe ich das so ausgedrückt und der Herr Fleiter hat das sehr ähnlich gesagt. Und der Herr Bader sagt, umgetanes. Auch recht. Also nur, dass wir verstehen, um uns herum ist das getan. Die Herrlichkeit Gottes, um uns herum. Vorhin haben wir gelesen, die ist in uns. Was willst du noch? Mehr geht gar nicht. Oder ein anderer Punkt, wenn es um die Berufung geht, Petrus sagt, er hat uns berufen aus der Finsternis hinein in sein erstaunliches Licht. 1. Petrus 2, Vers 9. Er hat uns berufen hinein in sein erstaunliches Licht. Oder 1. Petrus 5, Vers 10, hat uns berufen hinein in äonische Herrlichkeit. Jetzt mal ganz schlauer sagen, äonische Herrlichkeit. Äonen sind nicht endlos, Herrlichkeit zu Ende. Boah, jetzt haben wir uns ein Eigentor geschossen. Aber denkst du, glaub nicht, Wolfgang ist da verlegen, sondern wir müssen genau hingucken, nämlich äonisch heißt doch auch verborgen. Äonen sind doch die Verbergungszeiten Gottes. Natürlich sind die mal zu Ende. Aber wir haben äonische Herrlichkeit. Innerhalb der Äonen ist die Herrlichkeit auch äonisch, nämlich verborgen. Lass doch mal einen von da draußen hier reingucken. Meinst du, der sieht ja die Herrlichkeit Gottes? Mal leibe nicht. Da wundern sich, warum wir hier hocken sonntags früh und uns so einen langweiligen Vortrag anhören. Sondern das kannst du nur selber merken, verstehst du, in deinem Inneren, du kannst es erfassen, du kannst wissen, ja, diese verborgene Herrlichkeit Gottes, die äonische Herrlichkeit, in die bin ich hineinberufen. Ich weiß das für mich ganz persönlich. Das kannst du nicht für einen anderen wissen. So, und jetzt kommt im Epheserbrief natürlich in der zweiten Hälfte die Ernüchterung, weil Paulus jetzt auch was sagt, was uns manchmal Mühe macht. Denn er sagt, wenn das alles so ist, wie wir das bisher beschrieben haben, dann möchte ich, dass ihr eurer Berufung würdig wandelt. Also es gibt auch was zu tun, aber denkt dran, wie lieben wir die Brüder, auch die seltsamen Heiligen, mit seiner Liebe. Also er wirkt das in unserem Inneren. Er wird uns auch helfen, würdig dieser Berufung zu wandeln. Ich kann trotzdem sagen, wir können nicht machen, was wir wollen. Dagegen hat sich Paulus verwahrt, das geschehe nie. Gut, also die Erwartung der Berufung. Wir haben die Erwartung besprochen, wir haben die Berufung besprochen. Jetzt geht es um den Reichtum der Herrlichkeit. Das lese ich im Vers zum dritten oder vierten Mal, weil er jetzt die Herrlichkeit beschreibt, Epheser 3, Vers 16. Auf das er euch gebe, betet Paulus, gemäß dem Reichtum der Herrlichkeit in Vermögenskraft, da komme ich gleich, Halt haben zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also der Reichtum der Herrlichkeit besteht darin, in der Vermögenskraft Gottes, der Dynamis, Halt zu haben. Wie viele haltlose Leute gibt es in dieser Welt? Wie viele Verzweifelte? Wie viele Unglückliche, weil sie nicht wissen, was mit ihnen passiert? Die Leibesgemeinde darf in der Dynamis Gottes, in der Vermögenskraft Gottes Halt haben, weil du genau weißt, was du hast und was geschieht. Und im Kolosserbrief nennt es Paulus den Reichtum der Herrlichkeit. Das ist Christus in uns, die Erwartung der Herrlichkeit, Kolosser 1, Vers 27. Jetzt komme ich zu einem Vers, den du mitnehmen sollst, auch in die nächste Woche, wenn es um diese Herrlichkeit geht, um dieses Herrlichkeitswirken Gottes, nämlich Philipper 4, Vers 19. Hier sagt Paulus etwas, das wir ganz wörtlich nehmen dürfen, auch für unser buchstäbliches Leben. Er sagt, mein Gott aber wird in Bezug auf all euren Bedarf vervollständigen oder erfüllen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Nochmal, mein Gott wird all euren Bedarf vervollständigen oder erfüllen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus. All euren Bedarf. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wahrscheinlich wirst du nicht nach Brot betteln müssen. Das steht schon im Alten Testament, weil der Herr für die Seinen sorgt. Es geht nicht darum, viel materiellen Besitz zu haben. Das ist nicht das Problem. Sondern der zweite Vers, der kommt jetzt ein paar Minuten noch, der uns deutlich macht, worin die Erfüllung dieses Bedarfs besteht. Also, das dürfen wir schon mal wirklich nehmen. Er erfüllt oder vervollständigt all unseren Bedarf, sowohl materiell als auch geistlich. Das ist die Zusicherung, ein Teil der Herrlichkeit der Herrlichkeitswirkung unseres Gottes in uns. Der letzte Vers dazu, Römer 9, 23, da spricht Paulus davon, dass er uns kundtue, den Reichtum seiner Herrlichkeit in oder an den Geräten oder Gefäßen des Erbarmens, nicht an erbärmlichen Gefäßen. Das darfst du nicht falsch lesen. Geräte oder Gefäße des Erbarmens werden, wenn wir Römer 9 ganz lesen, einmal die Nationen und auch die Juden bezeichnet. Und damit prophetisch und anbruchhaft nach Römer 16, dem letzten Kapitel, Garantie für die ganze Schöpfung. Das heißt also, die Gefäße oder Geräte des Erbarmens sind, wenn sie hier mit dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes in Verbindung gebracht sind, prophetisch eine Garantie für die ganze Schöpfung. Das hat er vorher im Kapitel 8 schon bestätigt und macht es hier an Israel nochmal deutlich. Auch diese Zusammenhänge sind einfach herrlich, wenn wir sie im Wort einmal so beleuchten dürfen. Und damit kommt Paulus und ich auch hier zum Schluss dieses Gebetes im Vers 19 und nennt jetzt, was da wirkt, nämlich alle vier Gotteskräfte. Was sollen wir wahrnehmen? Was sollen wir wahrnehmen? Ich bezeichne diesen Vers ja gerne als den stärksten Vers der Bibel, habt ihr schon gehört von mir. Also, hier sind alle vier Gotteskräfte drin. Ich lese ihn nochmal. Wir sollen wahrnehmen, welches die überragende Größe seiner Dynamis, seiner Vermögenskraft ist. Wir sollen wahrnehmen, wie die wirkt, nämlich hinein in uns, die Glaubenden, wie gemäß der Innenwirkung der Energie, der Haltekraft seiner Stärke. Vier Gotteskräfte in einem Vers. Mehr geht nicht. So, grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass alle diese Kräfte zur Wirkung gekommen sind, seit der Auferstehung Jesu Christi. Paulus dachte in Römer 1, als er sein Evangelium erklärt, im Kapitel 1, im Vers 4, dass dieses Evangelium handelt vom ersehenen Sohn Gottes in Vermögenskraft, gemäß dem Geist der Heiligung, aus Auferstehung Erstorbener, Jesus Christus, unseres Herrn. Also der Sohn Gottes ist in der Vermögenskraft Gottes und in der Heiligung des Geistes aus Auferstehung hervorgekommen aus den Erstorbenen. Und jetzt sind alle Kräfte Gottes wirksam geworden. Und das sollen wir wahrnehmen. Davon redet Paulus hier in diesem Gebet, in dem Vers vorher, Vers 18, damit er das endlich wahrnehmen, was seit der Auferstehung passiert ist. Jesus hat zwar vor Golgatha schon von der Herrlichkeit gesprochen, aber in dem Gebet, wir haben es im Eingang gehört, in Johannes 17. Und hat auch zu seinen Jüngern gesagt, dass er in Herrlichkeit kommt. Aber zur Wirkung ist das erst gekommen, nach seiner Auferstehung. Selbst sein Sterben hätte dafür nicht ausgereicht. Natürlich war das die Voraussetzung, aber es gehört beides zusammen. Sterben und Auferstehen. Erst als er im oberen Heiligtum war und den Wert seines Blutes dargebracht hat, ist die ganze Gotteskraft zur Wirkung gekommen oder konnte zur Wirkung kommen. Das dürfen wir wahrnehmen. Darum betet Paulus. So, und jetzt gucken wir uns diese vier Kräfte noch an. Ich mache es kurz, ich hoffe, ich schaffe das. Ich werde das schaffen, ich erwarte das, dass ich es schaffe. Ich gebe mir Mühe. Also Vermögenskraft, was ist denn das? Dynamis, Vermögenskraft. In 2. Korinther 3, Vers 13, Vers 4 heißt es, denn auch er wurde aus Schwachheit an den Pfahl gebracht, jedoch erlebt aus Gottes Vermögenskraft, denn auch wir sind schwach samt ihm, jedoch wir werden mit ihm leben aus Vermögenskraft Gottes. Also die Leibesglieder und der Christus selber leben aus dieser Dynamis, aus dieser Vermögenskraft Gottes. Und jetzt lasse ich die anderen vier Verse weg. Du kannst ja auch nach der Konkordanz selber nachlesen und komme zu dem wichtigen Vers, der uns zeigt, dass wir, das wollte ich ja, dass wir das mitnehmen auch die nächste Woche, in dieser Vermögenskraft ganz praktisch etwas davon haben. Wir haben eben gelesen, Philipperbrief erfüllt all euren Bedarf. Und wenn es um die Vermögenskraft, die Dynamis Gottes geht, schreibt er in 2. Korinther 9, Vers 8, den bedeutsamen Vers, Gott aber vermag, das Verb von dieser Vermögenskraft, das gleiche Wort, Gott aber vermag, jede Gnade in euch überfließen zu lassen, wozu? Auf dass ihr in allem, alle Zeit, jede Selbstgenüge habt. Und überfließend seid zu jedem guten Werk. Selbstgenüge. Ich habe das früher mal so verstanden, das hat was mit Bescheidenheit zu tun. Kann man auch so sehen. Aber das Wort, was hier im Grundtext steht, drückt nicht Bescheidenheit aus, sondern das, was das Buchstäblich am Deutschen ausdrückt. Was heißt denn das? Selbst genug haben. Selbstgenüge. Autarkia. Die meisten Deutschen werden vielleicht verstehen, was autark ist. Autarkia ist das griechische Grundtextwort. Also Unabhängigkeit. Was für eine Unabhängigkeit ist denn das? Es ist die Unabhängigkeit von Menschen in Abhängigkeit von Gott. Also Gott vermag, dynamisch, er vermag in allem uns alle Zeit unabhängig.